Natur leben mag, ist jemand, der vollkommenes Wissen über den Paramatma und den Atma besitzt, niemals von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst, sondern erst immer in einer transzendentalen, liebevollen Liebe verankert. Erläuterung. Wenn die höchste Persönlichkeit Gottes in der materiellen Welt erscheint, ist sie nicht von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst. In ähnlicher Weise sind diejenigen, die immer mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verbunden sind, obwohl sie sich in einem materiellen Körper oder in der materiellen Welt aufhalten mögen, nicht von den materiellen Eigenschaften beeinflusst. Das wird in der Bhagavad Gita sehr schön erklärt. Mang chayo vyabhicharina bhakti yogena sevate sagunan samadityaitan brahma bhujaya kalpate. Jemand, der unerschütterlich im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig ist, überschreitet die materiellen Eigenschaften und erreicht Brahman-Erkenntnis. In diesem Zusammenhang sagt Srila Rupa Goswami, dass jemand, der immer mit Körper, Worten und Geist im Dienst des Herrn tätig ist, als befreit anzusehen ist, obwohl er in der materiellen Welt lebt. Mam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nevate Sasunyavari Satsatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garada Sri Vasadi Gauravani Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Übersetzung noch einmal. Ein Text noch einmal. Ye evang santam atmanam atmasang veda purushah natyate prakitisto vi tatunaisa mayistita. Ich möchte, dass die alte Luft meine Stimme trägt, das kannst du vielleicht nicht. So, in diesem Vers wird erklärt, was die Voraussetzung für jemanden ist, der auf der transzendentalen Ebene verankert ist. Wir alle wissen, was passiert mit jemandem, der auf der materiellen Ebene verankert ist. Das kennen wir. Man fällt einfach unter den Einfluss des Geistes und des Körpers, der je nachdem, was für ein Menschentyp man ist, mit anderen Worten, in welche drei Erscheinungsweisen man hineinfällt. Und je nachdem, was für Erscheinungsweisen jeweils wirken, uns beeinflussen. Das nennt man die materielle Ebene. Man ist beeinflusst vom Körper und vom Geist, der wiederum verschiedensten Einflüssen von Seiten der materiellen Natur ausgesetzt ist. Und jemand jedoch auf der transzendentalen Ebene wird, obwohl er in der materiellen Natur leben mag, nicht von den Erscheinungsweisen dieser materiellen Natur beeinflusst werden, weil er weiß, was Atma und Paramatma ist. Im 13. Kapitel beschreibt Krishna das ein wenig näher. Er sagt im Vers 29, Samang Pashyang Hisavatra Samavastitam Ishvaram Nahinas Yatmanatmanam Tato Yati Paramgatim. Hinasti heißt erniedrigt sich. Jemand, der sieht, dass die Überseele überall, in allen Lebewesen, in gleichem Maße gegenwärtig ist, erniedrigt sich nicht durch seinen Geist. So nähert er sich dem transzendentalen Ziel. Wer sich der Überseele zuwendet, kann kein Lebewesen hassen, weil er sieht, dass jedes einzelne von der Überseele begleitet wird. Er erniedrigt sich also nicht. Er wird auch niemals auf die Idee kommen, irgendein Lebewesen zu schlachten. Nicht einmal eine Ameise will er töten. Und dann wird es weiter. Nun wird es sehr schön weitergeschrieben. Prakrit Jaiva Chakarmani. Er sieht, dass alle Tätigkeiten vom Körper ausgeführt werden, der von der materiellen Natur geschaffen wurde, und sieht, dass er selbst nichts tut, sieht wirklich. Solch ein Vers finden wir im 5. Kapitel wieder. Dort heißt es, dass er einer, der weiß, sieht, dass während er ist, während er Dinge sieht, während er geht, während er Dinge annimmt und von sich gibt, nur der Körper aktiv ist, unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen, er selbst aber passiv bleibt. Das ist die Sicht des eines spirituell verwirklichten Menschen. Er versteht, die Seele residiert, oder Atma residiert im Körper. Und der Körper, er wird geleitet durch die materielle Natur. So gibt es für ihn kein Glück und kein Leid. Wenn Freude im Körper auftritt, wenn Leid im Körper auftritt, das ist für ihn das Gleiche. Denn er hat die Sicht, dass dieser Körper nicht mit ihm identisch ist. Solch ein Mensch ist in der Transzendenz verankert. Er sieht zwei Dinge. Die höchste Persönlichkeit Gottes, die in ihm weilt als Paramatma, und sich selber als Atma, als Seele. Wir können diese Haltung praktizieren und üben, wenn wir das nächste Mal beleidigt werden. Ehre und Schmach sind ja so dicht in der menschlichen Form des Lebens zusammen. Ihr wisst, man steigt in der Wertschätzung und man fällt in der Wertschätzung auf andere Menschen ebenso schnell, wie man in der Wertschätzung anderer gestiegen ist. So wenn, oder wenn man angegriffen wird, wenn man mit diesen unerfreulichen Ereignissen zu tun hat, sollte man diese spirituelle Sicht einmal praktizieren. Man sollte verstehen, in mir selber ist die höchste Persönlichkeit Gottes und auch im Herzen des anderen ist sie. Der andere ist eine spirituelle Seele, ich bin eine spirituelle Seele. Doch aufgrund unserer materiellen Körper haben wir eine andere Identität, Identifizierung, sagen wir besser so, nicht Identität, sondern Identifikation. Und somit werden wir zu Freunden und Feinden im materiellen Leben. Wenn uns also jemand ein Buch stiehlt oder beschimpft mit allen Kraftausdrücken, die die Schweizer Sprache bereithält, dann sollten wir verstehen, wir sollten es nicht so oberflächlich sehen, wir sollten verstehen, ja, aufgrund meiner vorangegangenen Tätigkeiten steht es mir zu, dass ich angegriffen werde, aber der Angreifer noch ich selber haben mit dieser Aktivität viel zu tun. Und wir sollten nicht agitiert reagieren. Wir können unseren Fortschritt daran messen, inwieweit es uns gelingt. Erst wenn ein anderer Gottgeweihter angegriffen wird oder die höchste Persönlichkeit Gottes, dann können wir so etwas wie heiligen Zorn ausüben. Ich wurde da, also in Niederdorf neulich eine Frage von einem Gast, was heiliger Zorn ist oder spiritueller Zorn wird. Und das ist, wenn man sieht, wie die höchste Persönlichkeit Gottes geschmäht wird und seine Devotees, dann sollte man das nicht tolerieren, sondern seinen heiligen Zorn walten lassen. Das ist spiritual und man macht großen spirituellen Fortschritt, wenn man das tut. So, das ist also eine wichtige Instruktion, die wir aus diesem Vers mitbekommen können. Jemand, der auf der transzendentalen Ebene verankert ist, wird nicht durch die Erscheinungsweisen der Mathe und Natur beeinflusst, denn er ist immer in Krishnas Dienst beschäftigt. An zwei Stellen in der Bhagavad Gita beschreibt Krishna Arjuna die Merkmale einer Person im spirituellen Bewusstsein. Im zweiten Kapitel kommt das vor. Sehr schöner Vers, actually. Beschreibt er den Stita Prakya, denjenigen, der im Wissen verankert ist. Ich kann das kurz aus dem Kopf, aus meiner Erinnerung wiedergeben. er beschreibt viel, doch im ersten Antwortvers sagt er, dass das hervortretende Symptom, also das ist das erste Symptom, was er nennt, darin besteht, dass ein Mensch, der in der Transzendenz verankert ist, alle Wunschvorstellungen nach Sinnbefriedigung, die aus dem Geist entstehen, aufgegeben hat. Mit anderen Worten, ein solcher Mensch ist zufrieden und wünscht sich deswegen nicht materielle Dinge und nicht materielle Sinnbefriedigung. Im 14. Kapitel gibt Krishna eine leicht andere, also führt es weiter, indem er sagt, dass das hervortretende Symptom eines Menschen in der Transzendenz Tulya ist. Tulya heißt so viel wie es gleich zu Dingen, die aus den Erscheinungsweisen der materiellen Natur geboren wird. Was sehr interessant ist an dem Vers, den ich euch gleich vorlesen möchte, ist, dass er Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Mensch, der in der Transzendenz verankert wird, von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit überwältigt wird, wie unser Bhaktivinoda eben praktisch einmal dargestellt, es eben tatsächlich von Schlaf überwältigt worden. Ich bin nur ein Bruchteil einer Sekunde, natürlich, weil er ein sehr starker Transzendentalist ist, aber das ist sicherlich ein Symptom der Täuschung, in den Schlaf zu fallen. Heute Morgen, also auch wenn man so spät ins Bett kommt, dann manchmal nach der mangelartigen ein bisschen schwierig, also völlig wach zu bleiben. Erleuchtung, das wird durch die Erscheinungsweise der Sattva-Gunen bestellt. Anhaftung kommt durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft zutage und Täuschung tritt auf durch den Einfluss der Unwissenheit. So ein Mensch, der in der Transzendenz verankert ist, er hasst es nicht, wenn er zum Beispiel angehaftet ist und getäuscht sich fühlt. Er hasst es nicht. Das ist interessant. Das heißt, er denkt nicht ständig die Zeit, oh, ich bin so schädlich im Maya, ich bin so ein angehafteter Mensch, ich bin ein dies und ich bin ein das. Er denkt nicht nach über diese Anhaftung. Er lässt es vorbeistreichen. Das heißt ja natürlich jetzt nicht, dass er sich die Bermuda-Hose anzieht und dann durch Niederdorf spaziert mit nackt entblößten Oberkörper und Beinen und wartet, bis nicht, aber er ist nicht völlig, das sieht man manchmal bei Devotees, dass sie so fürchterlich gestört sind, wenn sie merken, dass sie angehaftet sind und dass sie getäuscht sind. Sie gehen da zu sehr drauf ein. Krishna das Kaviraj erklärt, dass gut und schlecht in der materiellen Welt einfach eine Illusion ist. Alles ist schlecht. Solange wir in der materiellen Welt sind, ist auch unser sogenanntes Glück nicht unbedingt förderlich für unser Krishna-Bewusstsein. Oder wir sehen die Devotees, die unglaublich bemüht sind, den Ort zu wechseln, in einen anderen Tempel zu gehen, weil sie glauben, dort glücklicher werden zu können. Das ist nicht das Merkmal einer selbstverwirklichten Seele. Denn wir sollen uns nach diesen Zuständen, die eben aus den drei Erscheinungsweisen der Natur geboren werden, weder sehnen, wenn sie nicht vorhanden sind, noch sie hassen, wenn sie einmal auftreten. So, mit dieser kleinen Einleitung möchte ich euch den Vers vorlesen. Es steht im 14. Kapitel, Vers Nummer 25. Und man kann es einfach nicht müde werden, ihn zu hören. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, O Sohn Pandus, wer Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen, wer trotz all dieser Reaktionen der materiellen Erscheinungsweisen unerschütterlich und unberührt bleibt und seine neutrale, transzendentale Stellung beibehält, da er versteht, dass allein die Erscheinungsweisen wirken, wer im Selbst verankert ist und zwischen Glück und Leid keinen Unterschied macht, wer einen Klumpen Erde, einen Stein und ein Stück Gold mit gleichen Augen sieht, der erwünschte und unerwünschte Dinge gleich sieht, wer stetig ist und bei Lob und Beleidigung, Ehre und Schmach gleichermaßen unberührt bleibt, wer Freund und Feind gleich behandelt und allen materiellen Tätigkeiten entsagt hat, von einem solchen Menschen sagt man, er habe die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert. Und dann kommt der Vers, den Srila Prabhupada zitiert, Mancha Yovi Abhicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityaitan Brahma Pujaya Kapate. Wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen abweicht, transzendiert sogleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht so die Ebene des Brahman. Yes. Und in dem Vers wurde halt erklärt, was die Sicht ist. Er sieht Atma und Paramatma. Dvo, Imo, Purushe, Loke. In dieser Welt gibt es zwei Imos, zwei Purushas, die Lebewesen und den Paramatma. Das ist halt sehr eindeutig und nachdrücklich in der Bhagavad Gita. Also, heute möchte ich versuchen, mit der Sichtung der Vaishnavas noch eine weitere Geschichte über die Acharyas zu erinnern. Eine Geschichte, aus der sehr gut hervorgeht, wie ein Mensch auf der spirituellen Ebene handelt und sieht, wo aber auch ein weiterer, für diesen Vers sehr wichtiger Punkt erläutert wird. Es ist so, wenn wir diese Verse hören und die Wörter Tulya hören, er ist gleich oder nicht beeinflusst durch die Erscheinungsweisen, wenn man das Wort Stitaha hört, über den Erscheinungsweisen der Natur befindlich, dann denken besonders Menschen, die im Westen mit indischer Philosophie, ich will das mal ruhig so allgemein ausdrücken, gekommen sind, ja, das ist ein Weiser mit einem weißen Rauschelbart, der, wenn ihm eine Taube auf die Schulter macht, nicht mal das abbürstet, der völlig ruhig ist, völlig stetig, der vielleicht ab und an mal ein kleines Schillum raucht, um sich ein bisschen zu erheben. So, ich weiß, das klingt lächerlich, aber so denken viele, junge Leute insbesondere. Die denken so an einen ausgewogenen Menschen, der zu allem sagt, Shanti, Shanti, Shanti und so weiter. Obwohl der Devoti unberührt ist von den materiellen Erscheinungsweisen, ist er doch sehr berührt von der höchsten Persönlichkeit Gottes und seine transzendentale Beziehung zu ihm. Die Geschichte, die jetzt folgen wird, ist eine wunderbare Illustration dafür. War es so, dass Srila, dass die fünf Schüler von jetzt mal schnell Yamunacharya beschlossen, dass sie alles tun müssten, was in ihrer Macht standen, um Ramanuja dazu zu führen, nach Sri Rangam zu kommen, um dort die Mat zu leiten. Wir hatten gestern darüber gesprochen, weshalb Ramanuja Charya nicht sich in Sri Rangam aufhalten wollte, weil er dachte, dass der Deti dort, nämlich Ranganath, ihn, seinen spirituellen Meister, frühzeitig von der Erde genommen hatte. Er ging also zurück nach Kanchipura und diente dort unter der Shiksha, unter der Unterweisung von Kanchipuranam Bharadaraj. Die Mission der Sri Sampradaya jedoch sollte weitergeführt werden und es wäre gut gewesen, wenn Ramanuja in das Hauptquartier dieser Sampradaya hineinkommt. Und so sagte auch Sri Ranganath, der Deti, er wolle unbedingt seinen großen Geweihten Ramanuja sehen. Er sagte das zu einer wichtigen Person, nämlich Sri Rangapurna. Dies war ein Devoti, der, wie wir später noch sehen werden, sehr fortgeschritten war, weil ihm nämlich sein spiritueller Meister Yamunacharya eine besondere Gunst erwiesen hatte. Er hatte ihn in ein spezielles Geheimnis eingeweiht, das größte Geheimnis der Sri Sampradaya. Ich möchte das hier noch nicht erzählen, sonst kommt keiner mehr zu den anderen Vorlesungen. Es war so, dass er eines Tages, wie er es so pflegte, vor dem Deti tanzte. Und der Deti sprach zu ihm im Tanz und sagte, ich werde nicht mehr zufrieden, nicht mal mehr durch dein Tanzen, wenn du jetzt nicht schnellstens Ramanujacharya geholt wird. Mich kann nichts mehr zufriedenstellen. Daraufhin sagte Rangapuna, ich habe einen Plan. Was, sagte Rangana, du hast einen Plan? Du wirst ihn nicht holen können, ich weiß es, denn Bharadaraj ist so angehaftet an ihn, dass er ihn niemals herausrücken wird. Ja, sagte Rangapuna, aber lass mich da, ich habe eine Überraschung. So ging er also zu Bharadaraj nach Kanchipuram und fing an zu tanzen. Rangapuna, müsst ihr wissen, kannte die Kunst zu tanzen in verschiedenen Ragas, in verschiedenen Tanzstilen. Und er tanzte zum Teil ununterbrochen. So, hier hatte sich Rangapuna jetzt etwas vorgenommen. Sagte Werner, du musst aufstehen. Das ist so wichtig, diese Sache, dass wir... Du musst es voll und ganz mitkriegen, um es noch die Nacht kommen. Also im Krishna-Bewusstsein, den zukünftigen Bhaktas, diese Art von Nachtkommenschaft, meine ich, mitzuteilen. Rangapuna hatte also einen Plan, er wollte tanzen vor dem Deti und ihn durch sein Tanzen völlig zufriedenstellen. Und wenn Bharadaraj, der als der Herr der Segnungen bezeichnet wird, völlig zufriedengestellt wäre, dann wollte er ihn um eine Segnung bitten, nämlich dass er Ramanujacharya die Erlaubnis gibt, nach Sri Rangachetra zu gehen. So tanzte er also, und er gab sich wirklich alle Mühe. Er tanzte und klatschte und sang dazu und tanzte für 3 Tage, ohne Unterbrechung, Tag und Nacht, ohne zu schlafen. Und er tanzte so, dass sich nicht ein Tanz wiederholte. Und alles verschiedene Tänze, verschiedene Raga. So, am 3. Tag sagte Bharadaraj. Und Bharadaraj genoss das sehr. Man hörte vom Deti-Raum Hände klatschen. Und nach jedem Tanz applaudierte er. Er war also wirklich total zufriedengestellt. So dass schließlich sagte, was möchtest du haben? Ach, sagte Rangapuna, ich möchte gar nichts haben. Doch, sag schon, du hast mich so zufriedengestellt, ich will dir eine Segnung geben. Ich gebe dir alles, außer Lakshmi, selber. Lakshmi ist die Beigesellte von Vishnu natürlich. Ich bin bereit, dir alles zu geben. Ach, sagte Rangapuna, ich möchte nur etwas ganz Kleines, etwas völlig Unbedeutendes. Übrigens, wie hat dir die Raga Kalyani gefallen, die ich gestern getanzt habe? War sie gut oder war es vielleicht nicht ganz im Detail akkurat? Aber ich weiß, du liebst die Raga Mohini viel mehr. Was willst du, sagte Bharadaraj. Ich weiß jetzt, dass du irgendwas willst. Rede nicht herum. Am liebsten möchte ich einfach nur weiter für dich tanzen, bis ans Ende der Schöpfung. Was willst du? Kann ich nicht erst ein bisschen weiter tanzen für dich? Schließlich sagte Rangapuna, 2 Silben. Er konnte es nicht ganz aussprechen. Er sagte eigentlich mehr das M und gar nicht mehr das A. Nein! Und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Er schrie es dreimal. Nein. Und so wusste Rangapuna nichts machen. Und ging hin und raus aus dem Tempel. Und als er ein bisschen weitergegangen war, natürlich kann er jetzt nicht unverrichteter Dinge nach Hause kehren, der soll Ranganath sagen, der so viel Trennungsschmerz von der Ramanuja Charya erfährt, und er ist umgekehrt. Aber als er den Tempel sah, kehrte er schleunigst um und lief nach Rangachetra. Er hörte nämlich, wie der Deity im Tempel tobte und nein und nein und nein schrie, niemals, niemals. Und er hörte, wie der Tempel, wie das Gopuram wackelte sogar, so zornig war Bharadwaj. Niemals werde ich mich von Ramanuja trennen. Das ist eine Verschwörung von diesem Ranganath. So, also Rangabuna sagte, also, da kann ich nichts ausrichten und ging also eilend nach Ranganath zurück. So, Ranganath war dort ein wenig niedergeschlagen und sagte, ja, wusste schon alles natürlich, er ist ja eigentlich identisch mit Bharadwaj. Krishna ist Krishna. Und sagte, ja, gegen Bharadwaj ist einfach zu angehabt. Was nimmt er sich einfach heraus? Zu denken, er sei der Besitzer von Ramanuja Charya. Und dann sagte Ranganath, also mein lieber Herr, das ist ein zu hohes Tattwa jetzt für mich. Bitte erlaube mir zu gehen, ich kann nicht dabei sein, wie du gegen dich selber schimpfst. Das ist zu hoch für mich. Und er hielt sich die Ohren zu und ging raus. So, am nächsten, ein paar Tage später, kam Kanchipuram an. Kanchipuram, ihr erinnert euch, der mit dem Deity sprach. Und er selber hielt es auch für gut, wenn Ramanujacharya um des Service willen nach Rangachetra ging. Und er hatte ein Gespräch mit Ramanujacharya, der ebenfalls nach Rangachetra gehen wollte. Kanchipuram beschloss also, Bharadwaj auf dieses kritische Thema hin anzusprechen. Und er nahm sich es einfach nur vor, am nächsten Tag es beiläufig zu erwähnen, mal sehen, wie weit er kam. So fing er also an, Luft zu fächeln. Aber als er Bharadwaj Luft zu fächeln, bemerkte er, wie der Deity plötzlich anfing, stark zu schwitzen. Schweißtropfen kamen auf seine Stirn und liefen ihm das Gesicht herunter. Und er sagte, mein Herr, warum schwitzt? Wie ist es möglich? Ich fächle dir doch kühlende Luft zu. Wie kann man da schwitzen? Wie kannst du mich kühlen, wenn du zu gleicher Zeit beschlossen hast, mich in den Ozean des Leides zu stürzen? So, Bharadwaj wusste, dass Kanchipuram Ramanujacharya wegnehmen wollte. Wie kannst du mich kühlen, wenn du die gleiche Zeit beschlossen hast, mir Leid zuzufügen? Ja, sagte Kanchipuram, aber mein Herr, es ist gut für das Training. Ich weiß, sagte Bharadwaj. Ich weiß ja. Und mein Herr, du bist erschienen, um die Bedingte sehen zu sehen. Ich weiß, dass das meine Pflicht ist, aber wie kann ich mich trennen von Ramanujacharya? Praktisch gesehen unmöglich, man nimmt mir das Leben. So angehaft ist Krishna an seinen Devotees. Tja, sagte Kanchipuram, aber das ist doch völlig einfach. Du schaffst einfach einen zweiten Ramanujacharya. Für dich ist das kein Problem. Oh, sagte daran habe ich ja noch überhaupt nicht gedacht. Also sie, ihr merkt, die diskutierten auf der Ebene von Freunden. Das war die sehr schöne Demonstration für die freundschaftliche Beziehung zu lieben. Da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht. Ich sagte, Kanchipuram, du schaffst dir deinen zweiten Ramanuja, hast mit ihm deinen Austausch. Und dann lässt du ihn nach Rangachetra gehen und er bleibt hier, kein Problem, und dient dir weiter, indem er dir einen Topf mit Wasser jeden Tag bringt. So einfach. Ja, du hast mich vor einem Dilemma gerettet, sagte Bharadwaj. War sehr froh, hörte auf zu schwitzen. Das wurde dann so gemacht. Kanchipuram sagte, Ramanujacharya könne nach Sri Rangam gehen, nach Rangachetra. Er fragte, wie ist das? Ja, aber Bharadwaj ist doch so ein so gewährten so sehr seine Gunst, dass er mich nirgendwo hingehen lässt. Ja, sagt die Kanzikura, er schafft einfach einen zweiten Ramon. Oh, gut, sagt der Ramon-Sacharya und ging nach Sri Lanka. So als Ramanuja in den Tempel kam, vollzog sich ein großes Wunder. Ranganath, der bisher einfach nur auf seiner ich muss dazu noch etwas sagen, jetzt um das verständlich zu machen. Als Rangapurna mit seinem Tanz Bharadaraj erpressen wollte, sozusagen, ihm Ramanuja mitzugeben, da war Bharadaraj sehr erzürnt, wie wir uns erinnern mögen. Und eines seiner Worte, die er dann zu Rangachetra sagte, das ist alles eine Verschwörung, zu Rangapurna sagte, das ist alles eine Verschwörung von deinem Ranganath. Dieser Ranganath, der hat nichts Besseres zu tun, als einfach den ganzen Tag zu rasten auf seiner Schlangencouch. Denn der Ranganath liegt auf einem großen Deity von Ananta Shesh, der seine Vishnu-Form ist. Der reclines, sagt man im Englischen, ich weiß nicht, das deutsche Wort in diesem Zusammenhang, der da einfach reclined oder entspannt einfach da liegt. Der liegt da und du sollst jetzt sofort zurückgehen zu deinem Ranganath und einfach mit ihm zusammen rasten. Komm nicht wieder nach Kanchipuram, wo wir ernsthafteres zu tun haben, als zu schlafen. So sagt er. So, als nun Ramanuja in den Tempel trat und das erste Mal zu Ranganath kam, stand, es waren einige der Vaishnavas, stand Ranganath persönlich auf und mit jedem Schritt, den Ramanuja in Richtung Alter machte, kam Ranganath 4 Schritte sein Devotee entgegen. Stellt euch das vor. Und alle sagten, nein, tu es nicht, sagte Ramanuja, ich bin gekommen zu dir, mein Herrn. Komm du nicht jetzt zu mir. Leg dich bitte wieder hin. Du kannst das nicht machen. Du bist der höchste Herr. Du kannst doch mir nicht entgegenkommen, der ich nur ein Lebewesen. Natürlich kann ich das machen, sagte Ranganath. Ich bin der höchste Herr, der gewartet hat auf dich. So ging er einige Zeit. Riesige Tempelhallen. Und kehrte dann um und legte sich. Und als er ging, rief er ganz laut, Manat, Manat, Manat heißt mein Herr, mein Herr. Und Ramanujacharya rief auch in totaler Liebe zu Gott aus, Manat, Manat, mein Herr, mein Herr. So, hier sehen wir, wie auf der Ebene des hingebungsvollen Dienstes der Herr sich völlig vergisst und ein Diener seines Devotees wird. Eine sehr, sehr nice Geschichte von vielen Aspekten hier gesehen. Und dann trat eine neue Phase in Ramanuja Charyas Leben ein, das kann man schon so sagen. Er rief alle Pujaris zu sich, er organisierte den ganzen Tempel neu, denn zu der Zeit gab es viel Korruption unter den Pujaris und sehr viel Space, wie wir in der Isthmus-Sprache sahen. Die Opferung war nicht pünktlich. Er organisierte alles ganz genau, so wie ein Uhrzeigerwerk, lief der Tempel Ranganath ab und er fing an zu predigen. Er gab sein Studium, er gab das Studium sicherlich nicht auf, aber diese Studienphase, wo er nur studierte, er gab auf und fing an zu predigen und die Sri Sampradaya zu etablieren. Hare Krishna. Ja, das sind also Geschichten, die offensichtlich völlig auf der transzendentalen Ebene stattfinden. Wo das Lebewesen den höchsten Herrn sieht und ihm in Liebe dient. So, Hare Krishna, an dieser Stelle möchte ich enden, hierzu irgendwelche Fragen. Ja. Ja, er hatte Wachs verlassen. Nein, er blieb im gleichen Ort, in Kipur, Puran. Er blieb im ganzen Ort und ja, er kam eigentlich schon früher in den Dienst des Devis, nämlich zu dem Zeitpunkt, als er sich von seinem Lehrer, müsste man wohl sagen, Yadava Prakash, einfach trennte, als es einfach zu viel wurde mit der Unversöhnten. Dann war er zu Kanchi Puranam gegangen, diesen Deti-Diener, der immer im Luftzug lächelte, und Kanchi Puranam hatte ihn diesen Dienst gebracht, aus einem bestimmten Brunnen den Topf zu bringen. Ne? Und als er dann Sanyas annahm, blieb er im gleichen Ort, weil Bharadaraj ihn dort behalten wollte. Er gab ihm den Ashram, der zu dem Tempel gehörte, wo er dann seinen Sitz aufnahm und dort Schüler auch engagierte, ne? Und auch ja, die Schüler anwies, aber nicht im großen Stil predigte und die Sri Sampradaya arbeitete. Das tat er zu dem Zeitpunkt in die Ebene. Ja, sie beantwortete. Mhm. Ich würde sehr gerne auch gleich doch Prabhupada Jangri dazu fragen, aber ich werde erstmal versuchen, meine Antwort zu geben. Für einen Schüler ist es für uns als Devotees in der Bewegung für Krishna Bewusstsein ist es sehr wichtig, unserem spirituellen Meister Srila Prabhupada, und der ist der spirituelle Meister von uns allen, von ihm kommt die ganze Shiksha in unserer Bewegung, die ganze Unterweisung, und so ist er von allen der spirituelle Meister. Man kann nur die vedische Schrift verstehen, wenn man unerschütterliches Vertrauen hat in seinen spirituellen Meister und die höchste Persönlichkeit Gottes. Dies wird Yatadeva Tata so in diesem Shloka ausgedrückt. Deswegen ist es für einen Devotee sehr loyal, sehr wichtig, seinem spirituellen Meister treu ergeben zu sein. Und auch wenn er Wissen hört, spirituelles Wissen, was von anderer Seite kommt, muss er immer erst das checken mit seinem spirituellen Meister. Und wenn heute Narada Muni zu dir kommen würde, Uttanapad, und dir sagen würde, deine spirituelle Form ist die Form einer Gopi in Vrindavan oder als Kuhhirtenjung, müsste es sehr interessant. Oder Narada Muni. Aber ich muss erstmal spirituellen Meister fragen und studieren. So ist die Sampradaya. Denn es ist so, dass sich Krishna durch unseren spirituellen Meister uns offenbart. Das ist der Weg, den Krishna gewählt hat. Und deswegen sagt er in den Schriften, als erstes Prinzip, sich an seinen spirituellen Meister zu wenden. Srila Rupa Goswami führt im Nektar der Hingabe eine große Reihe von Prinzipien auf. Und von all diesen Prinzipien sind die aller, nennt er natürlich an erster Stelle die wichtigsten. Und das sind sechs, die sich mit der Annahme und dem Dienst des spirituellen Meisters beschäftigen. Nun, trotzdem, und aus diesem Grunde sollen wir nicht Bücher lesen. Prabhupada hat insbesondere auch gesprochen über die Bücher der Gaudiya Math, weil die offensichtlich die Bücher wären, die die nächstliegendsten wären, außerhalb der Bücher, die er übersetzt hat, weil die ja die sind von der Bewegung seines deutschen Meisters, aus der er ja selber auch hervorgegangen ist. Er ist ja auch ein Gaudiya Vaishnava sozusagen. Und sie ist von seinen Gottbrüdern geschrieben, die von den gleichen Göttern. Er hat uns gesagt, alle Bücher, besonders die nach dem Wegscheiden von Bhaktisiddhanta, sind nicht in Asse, die haben nicht Bhaktisiddhanta klar. Deswegen die uns vorhin gibt. Da sind Fehler drin. So, er hat uns da also schon klare Unterweisung gegeben. Trotzdem sehen wir manchmal, dass Devotees wie eben der Devotee, von dem ich diese Geschichten habe, Atmatattva Prabhu, diese Geschichten erzählt. Und interessant, an einer Stelle im Seminar oder vorher erklärt er diesen, gibt er eine Erklärung ab zu diesem Punkt. Er sagt, wenn wir diese Geschichten hören, sehen wir, wie Prabhupada die gleichen Lehren gelehrt hat und wie in Srila Prabhupada die Bewegung für Krishna-Bewusstsein so eingerichtet hat, dass dort die gleichen Dinge wiederzufinden sind. Besonders ist es mir persönlich aufgefallen, als Bharadaraj also die sechs Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes bringt, und also die, nicht die sechs Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes, sondern sechs Antworten auf Ramanujas Fragen gibt. Und eine davon lautet, der Devotee braucht keine separate Bemühung zu machen, um zur Zeit des Todes Krishna zu erinnern. Dies ist unter Vaishnavas ein großes Thema, wie kommen wir zurück zu Krishna. Aber hier sagt er, genau wie Prabhupada, just do your service. Nicht so eine typische Prabhupada-Formulierung, just do your service. Das ist etwas, was Prabhupada mir einmal gesagt hat, just do your service. Und das war in einer Situation, wo ich so viel anderes erwartet hatte. Da hatte Prabhupada einfach gesagt, just do your service, reicht schon aus. Und so gibt es andere Stellen auch, wo man zum Beispiel sieht, wie einfach dieser Vaishnava, dieser große Vaishnava ist, wie demütig er ist. So sehen wir, wie Prabhupada ist. Also tausend Dank, es hilft uns, wenn wir von diesen Dingen hören, Srila Prabhupadas Lehre zu verstehen. Sieh mal, selbst Srila Prabhupada, also was heißt selbst, das ist jetzt überhaupt das allerfalscheste Wort, Srila Prabhupada hat sich nie isoliert von der Tradition. Srila Prabhupada erzählt auch Geschichten von Ramanujacharya. Diese eine Geschichte, die wir vielleicht, wenn sich die Gelegenheit erlebt, gibt, wenn keine andere die Vorlesung gibt, morgen hören könnten, wie er nämlich, wie Ramanujacharya seinen Mantra gekriegt hat von einem anderen Devotee namens Gosya Poonam. Diese Geschichte, die erzählt Prabhupada, die weiß, wo er allen Leuten das denn sah. Nicht? Sehr nice, diese Geschichte im Detail zu hören. So, Prabhupada, und das hilft uns vielleicht, in dieser Beziehung helfen uns diese Geschichten weiter, ist völlig in der Tradition. Er bringt praktisch die gesamte vedische Tradition und ist nicht isoliert. Trotzdem, obwohl das der Fall ist, denke ich, sollten wir uns an die Unterweisung Prabhupadas halten, die er den Großteil von seinen Schülern gegeben hat, und sicherlich auch uns, wenn er uns keine anderen gegeben hat, dass wir keine anderen Bücher lesen. Kann er auch, so wird unsere Neigung gestellt werden, aber ich denke, es ist nicht gut, andere Bücher zu lesen, Gaudiya Math Bücher oder diese oder jene Bücher, denn schon ein kleines Missverständnis, was wir haben, kann hier vermitteln. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Danke, dann würde ich vermuten, would you like to explain something more, maybe you know something in Mayapur, how about what did he say, maybe something there, or do you know from devotees? Because it's a fact, there is this tendency coming up, or I'm looking here and I'm looking there, and reading, mainly in reading, I think it is not with a bad intention, but that's in the hungry reader. The hungry reader. Would you like to comment something? Or Ja.
So, in my opinion, it's okay to hear from when the ISKCON devotee studies it and then presents it to us. He's presenting it now, ISKCON Siddhanta, which is even different from the actual Gaudiya, a little bit different from the Gaudiya, much the Siddhanta, the mood. Sri Mahaprabhu, he only accepted one thing from the Sri Sampradaya, right? That is what they were, that Krishna was the Supreme Personality of Godhead. Because they only take you up to Dasaraj, that Sampradaya. Otherwise he didn't have anything to do with that Sampradaya. Just that they recognized the Supreme Personality of Godhead, that's all. That's the one thing he said. But I don't think there's any harm if you hear these stories, they're all transcendental stories. But danger is to read for the common devotees to go for their own enlightenment or for their own bliss or for their own whatever, to go into these books and also to associate with these other, even their Vaishnavas, even their Gaudiya Vaishnavas. This is our experience. In my part, that the devotees that go to the Gaudiya Math, even though I wouldn't say the Siddhanta is wrong, I wouldn't say that. The Siddhanta is right, what they are saying, the Gaudiya Vaishnavas. But there's a different mood. ISKCON has a different mood. And the devotees that go to hear there, they hear the Vaishnava Siddhanta, but they come back to ISKCON, they're disturbed. Because there's a different mood. And all those people that go, they're the ones that are most disturbed. They have the most trouble performing their service. There's a different mood in ISKCON. But they're correct. They're right. There's nothing wrong with what they're saying. The Siddhanta is right. They're sannyasis. They've been longer than we have ever been, you know. They've been 50 years in Vaishnava. But there's a different mood.
Yeah. I never just summarized it. So, Pankaj Jangri Prabhu had formed Folgendes dazu gesagt, er denkt, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, wenn solche, die Gelehrte sind, aus diesen, wie Admatattva Prabhu, aus diesen anderen Büchern sich damit befassen und dann für die ISKCON-Devotees es präsentieren, so wie es in der ISKCON, wie es in Prabhupada-Stimmung gegeben wird. Die Ramanuja Sampradaya lehrt etwas Bestimmtes. Es nimmt die Leute hoch bis zu Dasya-Mut, also der, nicht Mut, Dasya-Rat, der Beziehung als Diener zu Krishna. Und so hat Sri Chaitanya Mahaprabhu, der ja ein viel höher oder weitergehendes Wissen gegeben hat, nur diesen einen Punkt, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, von dieser Sampradaya genommen. Weiter sagte Pankajangri, dass wir sehen, dass die Devotees, die den Fehler machen, zu anderen, zum Beispiel zur Gaudiya Math zu gehen, meistens sehr gestört zurückkommen, weil die Gaudiya Math, obwohl die Siddhanta Stimme, Siddhanta heißt die Schlussfolgerung, das ist Wahrheit, eine ganz andere Stimmung hat als Prabhupada, der eine Bewegung ins Leben gerufen hat, die eine friedlicher Bewegung ist. Also wichtig. Nicht so, dass diese Devotees, das sind fortgeschrittene Devotees, es gibt dort Sannyasis, die sind 50 Jahre Devotees, was sind wir dagegen, aber die Stimmung macht nicht unserer Stimmung entsprechend, die wir gelehrt haben von Prabhupada. weil diese Stimmung, diese Mut verschieden ist, können wir gestört sein. So. Eine kleine Sache wollte ich noch hierzu sagen. Wie Pankajandri sagte, hat Lord Chaitanya von diesen vier Sampradayas, also die Sampradayas, die durch Nimbarka repräsentiert wurde, das ist die und das ist die Veda-Veda-Philosophie oder die Dvaita-Vada, wurde in diese, das ist die Kumara-Sampradaya, als von Vishnu-Swami der Shuddhadvaita lehrte in der Rudra-Sampradaya, und er hat von Madhva, der den Dvaita-Vad nannte und in der Brahma-Sampradaya kam, und von Ramanuja, der Vishishtadvaita lehrte, in der Sri Sampradaya, jeweils die verschiedenen Essenzen genommen und zusammengefasst. All diese Sampradayas münden in der Gaudiya Sampradaya. Und es ist vielleicht interessant, an dieser Stelle zu bemerken, was Mahaprabhu distilliert hat an Lehren aus den einzelnen Sampradayas. Ich möchte anfangen bei denjenigen, der älteste des 19. Jahrhunderts, bei Ramanuja. Wie Pankajandri Prabhu sagte, hat Lord Chaitanya destilliert, dass Krishna der Höchste ist, und er hat von diesen zwei andere Prinzipien übernommen. Erstmal das Konzept des hingebungsvollen Dienstes, was nicht verunreinigt ist durch Karma und Jnana, also reines hingebungsvolles Dienen und nicht vermischt mit Karma und Jnana. Und zweitens, den Dienst zu den Devotees. Das hat er destilliert aus dieser Lehre, die darin... dann gehen wir weiter ins 10. Jahrhundert. Ramanuja Charya hat im 9. Jahrhundert gelehrt, Nimbarka im 10., also die Kumara Sampradaya. Ich weiß jetzt aber nicht, wer vorher war, Nimbarka oder Vishnuswami, denn beide haben im 10. Jahrhundert gelehrt. Ich fange mal bei Nimbarka deswegen an. Da gibt es zwei Prinzipien. Die Notwendigkeit, Zuflucht zu suchen bei Srimati Radharani. Und zweitens, dass die höchste Stufe der Liebe, die allerhöchste Wertschätzung der Liebe der Gopis für Krishna. Das hat Lord Chaitanya sehr hoch gehoben, dieses Prinzip. Er hat gesagt, von allen Devotis sind die Gopis am größten und ihre Liebe ist die stärkste. Jetzt kommen wir zu Vishnu Swami, das hat er auch zwei Prinzipien rausdestilliert. Nämlich erstmal das Gefühl der exklusiven Abhängigkeit von Krishna, also nur abhängig zu sein von Krishna. Und zweitens den Pfad der Raga-Maga oder der spontanen Hingabe. Und von Madhvacharya hat er auch zwei Prinzipien übernommen, also destilliert will ich lieber sagen. Erstmal seine völlige Zurückweisung und auch Widerlegung der Mayavadi-Philosophie. Srila Madhvacharya hat so stechende Argumente gegen die Mayavadi gehabt, das ist also einmalig. Denn und zweitens, die Verehrung des Acharya-Vigrahas oder des Deities Krishnas, den man als ewige spirituelle Persönlichkeit akzeptiert. Auch das ist besonders hervortretend bei Madhvacharya und wurde deswegen destilliert von Lakshmana Mahaprabhu. So, aber wenn wir jetzt versuchen wollen, in den Büchern zu lesen von diesen großen Acharyas, die eine andere Mut haben als unsere Mittelstermut, werden wir sicherlich verwehrt werden und werden nicht mal die gleiche Siddhanta zur gleichen Schlussfolgerung kommen, wie Mahaprabhu präsentiert hat. Deswegen ist es nicht empfohlen.
boot. Yes. Oh, really? As Ramanujacharya, diesen Tempel übernahm in Rangachetra, hat er in Granit einmeißeln lassen, was die Prinzipien sind. Zu welcher Zeit der Deity welche Opferung nimmt, zum Beispiel Sweetrice oder so. Und er hat auch einweisen lassen, welcher Pujari und welcher Priester was kriegt. What gets Mahaprasadam or also? Ja. Aha, so who gets what and how much? So, ja, er hat also die Aufteilung des Mahaprasadams ins Granit einweisen lassen. Welche von den Dienern was kriegt. Ja. Aha. Ja. 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 Es gibt so eine Gruppe, zum Beispiel in eine Gruppe von Sevais, also Dienern der Deity, die kriegt mehr Reis, als sie für sich selber benutzen können. Und deswegen gehen sie also. Und das ist immer noch da, deswegen immer diesen Überschuss. Deswegen gehen sie auf den Markt und verkaufen das, was sie nicht benutzen können. Aber sie kriegen es, weil das im Granit eingemeißelt ist. Ach, die verteilen es innerhalb des Mandis. Ja, ich habe einen Fehler. Innerhalb des Mandis verkaufen sie es dann. Sie können es aber nicht rausnehmen, ja. Yes. Ja. Oh yeah. 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 Die Frage von Pancha Dhanri Prabhu ist, wenn wir also sagen, man ist nicht der Handelnde, sondern alles wird von den Erscheinungsweisen der Natur ausgeführt. Ist das nicht ein bisschen unversöhnlich? Wie sollen wir das Leuten beibringen? Im Krishna-Buch gibt es eine Geschichte von einem Devotee, der zu Krishna betet. Ich bin nicht der Geist, ich bin nicht die Wort, ich bin nicht der Körper. Aber es ist mir gleich. Was immer ich habe, das beschäftigt in deinem Dienst. So, dieser Punkt in der Vaishnava-Philosophie ist ein sehr wichtiger Punkt. Dieser Punkt ist nämlich, er ist ein Punkt, wo man, ich muss einen richtigen Ansatz finden. Es ist ein Punkt, der sehr schwierig zu verstehen ist. Denn es ist so, dass die Seele doch als Handelnder beschrieben wird. Im 18. Kapitel Vers 14 wird die Seele als Karta beschrieben, als Handelnder. Hier steht deutlich, Karta, der Handelnde. Und Prabhupada kommentiert das, dass die Seele der Kenner und der Handelnde ist, wird in der Shruti bestätigt. Eshahi drashta shrashta, Prashna Upanishad. Dasselbe wird im Vedanta Sutra von den folgenden Versen bestätigt. Gnota Eva und Karta, wieder der Handelte, Shastrata Vatvat. Und dann sagt Prabhupada weiter, die Werkzeuge der Handlung sind die Sinne und durch die Sinne handelt die Seele auf verschiedene Weise. Verstanden? Ja. Jetzt zu der Frage. Die Seele ist der Handelnde, aber auch wieder nicht der Handelnde. Und zwar in dem Sinne, dass die Seele nur sehr begrenzt handeln kann in der materiellen Welt. Gemessen an ihrer spirituellen Unabhängigkeit, die sie in der spirituellen Welt voll ausübt, ist ihr begrenzter Handlungsraum, der durch die Gesetze der Natur eingeschränkt ist, so gut wie nicht handeln. Diese beiden Aspekte, Handeln und Nichthandeln, meine nicht den Vers, der Vers in der Gita, wo Handeln und Nichthandeln behandelt, geschrieben wird, der bezieht sich auf was anderes. Freier Wille und Determinismus oder Vorherbestimmung durch Karma ist ein Punkt, der sehr schwierig ist. Und ich glaube, Frank Gandhi, Frau Bruce, Frage ist mehr, wie gehen wir mit diesem Punkt um, wenn wir praktisch predigen? Ich würde dazu sagen, dass es beim Predigen sehr wichtig ist, den Punkt zu behandeln, dass jeder die Möglichkeit hat, zu handeln und sich Krishna hinzugeben und hingebungsvollen Dienst zu Krishna tun kann. Dieser Punkt, dass man etwas in das Ruder nehmen kann, ist der allerwichtigste Punkt, den ich spreche jetzt nach meiner Meinung, beim Predigen, zumindest ab einer bestimmten Stufe beim Predigen herausgefunden haben. Denn wenn Leute sagen, ja, alles ist doch so, wird getan durch die Erscheinungsweisen der Natur, alles ist vorherbestimmt durch mein Karma, dann kann ich doch gar nicht Krishna bewusst werden. Warum sagst du mir denn, ich soll chanten und ich soll kein Fleisch mehr essen und ich soll mich nach den Prinzipien handeln? Ich kann doch gar nicht, steht doch in der Gita drin. Alles ist ja, ich bin ja gar nicht der Handelnde. Oder, sagt der Werner, diese Leute sagen, ich kann ja nichts dafür. Dass das so ist, das geschieht ja durch die Natur. Warum gibt man mir die Schuld? Warum gibt es Reaktionen? Wenn das, dann müsste es die Reaktion nicht für die Seele geben oder für mich, sondern irgendwie so im materiellen Weltabgriff. So, deswegen ist beim Predigen sehr, sehr wichtig, dass wir über freien Willen sprechen. Wenn immer ein Prediger über Karma spricht, zum Beispiel, was ja eine deterministische Vorhersage ist, muss er immer betonen, dass es freien Willen gibt und dass die Seele diesen freien Willen zu jedem Zeitpunkt exercisen kann, ausüben kann, indem er sich Krishna hingibt. Aber ihr seht, wir können, letztendlich brauchen wir die erlösende Kraft Krishnas, denn wir sind zu eingeschränkt. Wir können nicht plötzlich von 0 auf 80, auf 180 in eine erleuchtete Seele handeln. Den freien Willen, wir sind sehr eine bedingte Seele, bedingt durch die Gesetze der Natur, durch unser Karma. Deswegen ist es so, dass wir letztendlich die Hilfe Krishnas brauchen. Weder Gelehrsamkeit, noch der Pastja, noch das Studium in den Vedas, noch das Baden in den heiligen Größen, sondern nur die reicht aus, um völlig Krishna bewusst zu werden. Nur es ist die Barmherzigkeit des Herrn, die letztendlich das tut. So, wir sind also abhängig, ein abhängiges Lebewesen, und wir sind extrem eingeschränkt in unserem Leben, aber wenn wir eine kleine Bemühung im hingebungsvollen Dienst machen, dann gibt der Herr uns seine Barmherzigkeit, und durch diese Barmherzigkeit letztendlich können wir zu ihm kommen. Nicht alleine. Nicht, weil wir der Alleinige, weil wir so ein powervoller Händler sind. Also wir jedoch als Prediger müssen jetzt meiner Meinung nach sehr darauf Wert legen, dass jeder die Möglichkeit hat und dass nicht alles determiniert ist, sondern dass wir handeln können und auch für unsere Handlung verantwortlich sind. Ja. Are you satisfied with this? This is how I could answer this. Is this all right? Or one could say many things to this. But if you ask, how is a preacher we deal with this point, I would say, then I misunderstood your question. I understood it. Just living. Wie ist das, wenn wir einfach damit so leben, mit diesem Punkt? Der Devotee versteht, dass die materielle Natur noch eine Wirkung auf ihn hat, und dass er noch unter der Kontrolle der materiellen Welt steht. Und so hat Lord Brahma hat einen sehr guten Vers gesagt, wie wir mit diesem Punkt umgehen können, dass wir also gleichzeitig verstehen, wir werden beeinflusst von der materiellen Natur, und auf der anderen Seite verstehen, dass wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen müssen. Ich habe auch hier ein bisschen Rücken, kann. Nur, so, ja, genau. Brahma sagt in dem Vers, Tatenu kampom susumik shamanam bunjana evatma kritam vipakam svetvagvapur vidadhan namaste sajiveta mukti padhe sadhayabad. Und dieser Vers, der praktisch eine Erläuterung gibt zu diesem Punkt, sagt, oh Krishna, wer versteht, dass die Tätigkeit, dass das, was er erlebt, Reaktion sind auf seine vorangegangenen Missetaten. Also hier sehen wir, dass der materielle, dass das Karma praktisch, was er erlebt, Glück und Leid, was er in seinem hingebungsvollen Dienst erfährt, zurückzuführen sind auf Kritam Vipakam, Krita, was er selber getan hat. Bunjana evatma, Atma, was da ist das Wort Atma drin, was er selber verursacht hat. Wer also versteht, dass das Reaktionen sind von der materiellen Natur, die er selber verursacht hat, dieses Glück und Leid, der aber gleichzeitig Krit Vag Babur wieder mit seinem Herzen, also mit seinem Geist, Vag heißt mit Worten, und mit seinem Körper sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, er ist der geeignete Kandidat, um Befreiung zu bekommen. Also gleichzeitig, wir verstehen, wir werden beeinflusst von den, entsprechend unseres Karmas werden wir beeinflusst von den materiellen Erscheinungsweisen, und wir kriegen noch Leid geschieht in unserem Leben oder Glück. Und aber gleichzeitig beschäftigen wir uns, wie du gesagt hast, wie in diesem Gebet aus dem Krishna-Buch, mit unserem Körper und unserem Geist und unserer Fähigkeit nicht beschäftigen. Das ist die für den persönlichen Hausgebrauch. Eine andere Stelle taucht auf bei Dhruva Maharaj, wo Dhruva Maharaj seinen Service tut und Glück und Leid dem neutral gegenüber ist, indem er versteht, dass immer dann, wenn er leidet, die Reaktion auf seine vorangegangenen Taten reduziert werden, und wenn er glücklich ist, auch die Reaktion auf seine guten Taten reduziert werden. Dieser Schluck als Tatenukampf und Susumikshamanam sieht eigentlich da die sehr gute Sache. Und Prabhupada hat sogar uns eine Hilfe gegeben, hat gesagt, wenn der Devotee leidet, soll er sich an diesen Vers erinnern. Hat er es extra gesagt. Dies ist der Vers für Leid. Der ideale Vers, wenn man krank ist, oder wenn jemand gesagt hat, du bist also noch verbesserungswürdig. Also du musst noch Fortschritte machen. Der ideale Vers. Prabhupada hat ihn kommentiert, indem er sagte, durch den Vorgang bei dem Devotee ist es so, dass sich dieser Fächer, dieser Einfluss der materiellen Welt mehr und mehr reduziert, ungefähr wie ein Luftfächer, der nicht mehr mit der Elektrizität verbunden ist und der sich so langsam ausläuft. Und er sagt ja auch, dass dieses Leid, was also das ist sozusagen spiritualisiertes Leid, denn es ist nicht ganz allein nur, es hat was mit Karma zu tun, aber Krishna wählt es so aus, dass er das like a token, wie ein Geschenk dem Devotee gibt, also letztendlich für seinen Fortschritt, damit, und das wird wiederum erklärt, wie das zu verstehen ist, von Sanatana Goswami, indem er sagt, dass Krishna dieses Leid gibt, habe ich jetzt auch nicht aus, das habe ich aus Eskomplikern, also es ist verletzlich, dass Krishna dieses Leid gibt, um dem Devotee seine Restanhaftung an Maya wegzunehmen. Das ist, also es ist sozusagen spiritualisiertes Karma oder von Krishna eingesetztes Karma. Das ist was anderes, das ist Puja. Ja. Ja. Srila Rupa Goswami hat da die Unterweisung gegeben, dass wir die Dinge in Krishnas Dienst beschäftigen müssen. Und da ist das Wort Yathaham. Upajunita. Yataham heißt richtig beschäftigen in Krishnas Dienst. Also wir lehnen die Dinge nicht ab nach diesem Vers von Rupa Goswami, sondern beschäftigen sie im hingebungsvollen Dienst. Das ist die Art und Weise, wie wir mit der materiellen Natur angehen. Und zwar richtig. Das heißt, die Dinge, die sich gebrauchen lassen, nämlich Gold, das kann man gebrauchen, um den Baby zu schmücken, aber nicht irgendwelche Steine. Also keine irgendwelche Steine. Yataham, richtig. Nicht nach den Regeln des Bhakti-Yoga. So, der Devotee ist also nicht allen, wenn er Gold sieht auf der Straße, dann sagt er nicht, oh, das ist genau das gleiche wie ein Klumpen. Weil wir sind die Mission Mahaprabhu, eine Predigermission, und benutzen deswegen Dinge, die von Krishnas Energie sind, in richtiger Weise in Krishnas hingebungsvollen Dienst. Ja, so wird das Lied gelöst. Nicht? Dieses Prinzip ist ein höheres Prinzip. Es ist das Dakti-Prinzip für den praktischen hingebungsvollen Dienst, als alles mit gleichen Augen zu betrachten. Wir selber aber müssen für uns, jetzt abgesonnen, für unser eigenes Leben Gleichgültigkeit, also losgelöst davon, von der materiellen Vielfalt werden. Was nicht immer einfach ist. Und viele Devotees, die manchmal mit diesen materiellen Dingen umgehen, verstehen das nicht ganz. Denn es erfordert viel spirituelle Reife. Zum Beispiel, ich habe ein Auto, ja, das ist in Krishnas Dienst beschäftigt. Aber das ist nicht mein Auto, das ist Krishnas Dienst. Das ist Krishnas Auto. Ich muss es also der Bewegung zur Verfügung stehen. Wenn immer ein Verantwortlicher, die wohl nicht haben will, muss er damit fahren können. Oder ich habe eine Schreibmaschine, oder ich habe dies, das ist nicht mein Eigentum. Das ist Krishnas. Und sollte maximal beschäftigt werden in Krishnas Dienst. Das ist nicht mein. Wenn ein Devotee kommt und sagt, Prabhu, hast du ein Dodi? Ich habe vergessen, meine Dodi zu waschen, und ich muss auf den Altar. Natürlich, das ist für Krishnas Folge. Prabhupada ist das beste Beispiel. Prabhupada hat so einfach gelebt, für sich so zurückgezogen und hat Checks unterzeichnet, wo es um große Summen für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins geht. Auf eure eigene spirituelle Meister, der Meister von euch, Sri Vishnupada, man sieht es sehr deutlich in seinem Leben, wenn er Guru Dakshin kriegt zu seinem Yasapuja, weil er viele Schüler hat, viel Lakshmi bekommt, sofort sieht es am nächsten Tag aus, für irgendwelche Projekte, hat uns mal 30.000 Mark gegeben, einfach so Fonds für ein Busprojekt, was wir machten. Wo haben wir noch den falschen Bus eingekauft und diesen Fehler, aber nicht, das ist das Prinzip. Selber nicht angehaftet zu sein, aber für den Dienst wird das alles wichtig. Gut, wir werden zu spät an dieser Stelle. Danke. Okay. Thank you.